Bevor wir gemeinsam in den Text einsteigen, möchte ich etwas weiter erzählen, was ich letzte Woche erlebt habe. Das war sehr interessant. Gehört habe eigentlich. Ich meine, wir haben alle die steigenden Benzinpreise beobachtet, ja, die ein bisschen gefallen sind. Und jemand hat gesagt, jetzt verstehe ich, warum in der Offenbarung die ganzen Schlachten mit Pferden gemacht werden. Weil der Benzinpreis so hoch sein wird. Und ich dachte, das ist so passend, ja? Ja. Naja, wie auch immer. So, ich denke auch dran, ein Elektrofahrrad zu kaufen, ja, um ein bisschen zu sparen. Aber wir werden mal sehen, wie es weitergeht. Naja, ihr Lieben, Offenbarung Kapitel 18. Und das ist ein längerer Abschnitt, den ich mit uns lesen will, aber ich möchte mit uns diesen Abschnitt lesen, damit wir das Verständnis dafür bekommen oder die Basis dafür haben, was wir gleich gemeinsam als Lektion uns anschauen wollen. Überlegend das, was wir jetzt gemeinsam lesen. Ja, Vers 9, Offenbarung 18, Vers 9. Ich lese den Text, dann erkläre ich noch einmal den Zusammenhang oder den Hintergrund dessen, was wir gelesen haben, und dann steigen wir in die Lektion ein. Okay, lest bitte mit. Es geht hier um das Gericht Gottes über die Stadt Babylon, die vernichtet wird. Und das ist dann die Reaktion der Gruppen, die hier erwähnt werden. Folgendes wird gesagt, und das werden sie beweinen und sie beklagen, die Könige auf Erden, die mit ihr Gehurt und Üppigkeit getrieben haben, wenn sie sehen werden den Rauch von ihrem Brand. Sie werden von Ferne stehen aus Furcht vor ihrer Qual und sprechen, wehe, wehe, die große Stadt Babylon, die starke Stadt, denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Und die Kaufleute der Erde werden weinen und Leid tragen um sie, weil ihre Ware niemand mehr kaufen wird. Die Ware von Gold und Silber und Edelstein und Perlen und köstliches oder kostbares Leingewand und Purpur und Seide und Scharlach und allerlei wohlriechendes Holz und allerlei Gefäß von Elfenbein und allerlei Gefäß von kostbarem Holz und vom Erz, von Eisen und von Marmor. Und Zimt und Rauchwerk und Salböl und Weihrauch und Wein und Öl und Feinmehl. Das ist interessant, diese Auflistung, ja, das ist erstaunlich. Und Weizen und Vieh und Schafe und Pferde und Wagen. Und das ist jetzt interessant. Und Leiber, also Menschen, und Seelen von Menschen. Das sind zwei Dinge, die uns ein bisschen aufrütteln, aber wir wollen gemeinsam nachher darüber sprechen. Und dein Obst, an dem deine Seele Lust hatte, ist von dir gewichen, und alles, was prächtig und herrlich war, ist von dir gewichen, und du wirst solches nicht mehr finden. Die Kaufleute solcher Waren, die an ihr reich geworden sind, werden von Fernes stehen, aus Furcht, noch einmal wird die Furcht erwähnt, vor ihrer Qual. Sie werden weinen und klagen und sagen, wehe, wehe, die große Stadt, die bekleidet war mit kostbarer Leinwand und Purpur und Scharlach und übergoldet war mit Gold und Edelsteinen und Perlen, denn in einer Stunde ist verwüstet solcher Reichtum, und alle Schiffsherren auf dem und die Menge derer, die auf den Schiffen sind, und die Schiffsleute und alle, die auf dem Meer arbeiten, standen von Ferne und schrien, als sie den Rauch von ihrem Brand sahen, und sprachen, wer ist der großen Stadt gleich? Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und schrien, weinten und klagten, so, und sprachen, wehe, wehe, die große Stadt, in welcher reich geworden sind alle, die Schiffe am Meer hatten, von ihrer Kostbarkeit, denn in einer Stunde, hier wird das noch einmal unterstrichen, ist sie verwüstet. Und dann Vers 20, freue dich über sie, Himmel, und ihr heiligen Apostel und Propheten, denn Gott hat für euch das Urteil über sie gesprochen. Und ein starker Engel hob einen Stein auf, wie einen großen Müllstein, und warf ihn ins Meer und sprach, So wird mit Gewalt niedergeworfen die große Stadt Babylon und nicht mehr gefunden werden. Und die Stimme der Harfenspieler und Saitenspieler, Flötenspieler und Posaunenbläser soll nicht mehr in ihr oder in dir gehört werden. Und kein Handwerksmann irgendeines Handwerks soll mehr in dir gefunden werden. Und die Stimme der Mühle soll nicht mehr in dir gehört werden. Und das Licht der Lampe soll nicht mehr in dir leuchten. Und die Stimme des Bräutigams und der Braut soll nicht mehr in dir gehört werden. Denn deine Kaufleute waren die Großen auf Erden, denn durch deine Zauberei sind verführt worden alle Völker. Und das Blut der Propheten und der Heiligen und all derer, die auf Erden hingeschlachtet worden sind, ist in ihr gefunden worden. Wir verneigen uns kurz zum Gebet. Unser himmlischer Vater, wenn wir jetzt in diesen Bericht einsteigen und darüber nachdenken, was wir aus diesem sehr interessanten Bericht der Offenbarung herausarbeiten können, beten wir darum, dass du durch den Heiligen Geist uns lehrst. Dass du selbst uns diese Dinge, die du selbst hier unterstreichst im Text, für uns deutlich machst, bedeutend machst, sodass wir diese Dinge nicht nur verstehen, sondern ganz praktisch in unserem Leben umsetzen können. Wir brauchen deine Hilfe. Wir sind auf deine Hilfe komplett angewiesen. Rede zu uns durch dein Wort. Lehre du uns durch den Heiligen Geist. Amen. Amen. So, wie gesagt, ich habe diese Betrachtung heute Morgen überschrieben, was des einen Leid ist, des anderen Freud. Und wir können diese Überschrift sehr gut einordnen nach dem, was wir gelesen haben. Aber lasst mich ganz kurz zu dem Zusammenhang dessen sagen, was wir hier gelesen haben. Der Zusammenhang, in dem dieser Abschnitt steht, ist eben die letzte Zornschale, die ausgegossen wird in Kapitel 16. Ja, es ist das letzte Gericht, das über die Menschen kommen wird in der Trübsalzeit. Das heißt, und das freut uns besonders, ich kann bald nicht mehr abwarten, ja, bis wir zum Kapitel 19 gehen und über das Kommen des Herrn Jesus sprechen, das zweite sichtbare Kommen des Herrn Jesus oder auf diese Erde, sollte ich eigentlich sagen. So, das ist also der Zusammenhang. Die letzte Zornschale wird ausgegossen. Was bedeutet diese Zornschale? Kapitel 17, Vers 18 zeigen uns, hier geht es um die Stadt Babylon, die das Gericht Gottes nun erfährt, ja, und die vernichtet wird. Und Kapitel 17, da geht es um den religiösen Aspekt dieser Stadt. Dieser religiöse Aspekt wird mehr angesprochen in diesem Kapitel. Und in Kapitel 18, da geht es um den wirtschaftlichen Aspekt der Stadt Babylon und auch um den politischen Aspekt Babylon. Und wir erkennen eine vierfache Teilung des 18. Kapitels. Da ist einmal die Voraussage, die Prophetie, dass die Stadt fallen wird. Dann ist zweitens der Aufruf zur Trennung. Die Menschen Gottes werden aufgefordert, die Stadt zu verlassen. Ja? Und drittens, es ist die Reaktion der zwei verschiedenen Gruppen, über die wir heute gelesen haben, auf oder wegen des Gerichtes, das über diese Stadt der Sünde kommt, Versen 9 bis 20. Und viertens ist es die prophetische Beschreibung der Zerstörung Babylons. Darüber haben wir schon gesprochen. Ich werde das ganz kurz ansprechen in unserer Betrachtung. Ja? So, zunächst einmal wollen wir diese unterschiedliche und gegensätzliche Reaktion der Welt und der Himmelswelt zum selben Ereignis uns überdenken oder mit gemeinsam überdenken. Und was uns auffällt, ist eben, dass diese zwei Gruppen erwähnt werden und im Kontrast zueinander gestellt werden. So, die erste Gruppe, schaut einmal, wer ist es, der weint? Wir schauen den Text. Wir stellen fest, das sind die Könige der Erde. Lass mich sagen, es sind nicht die 10 Könige, die in den anderen Kapiteln erwähnt werden. Die Könige der Erde an dieser Stelle sind einfach die politisch gesehen mächtigen Männer dieser Welt und sie werden weinen. Das sind die Großen dieser Welt und sie werden weinen und uns wird gesagt, warum sie weinen werden. Wir werden das gemeinsam gleich ansprechen. Dann sind es die Kaufleute, die auch trauern um wegen des Gerichtes, das sie hereinbrechen sehen über die Stadt. Und dann sind es interessanterweise die Schiffsherren, Schiffsleute, ja, die auf dem Meer arbeiten. Nun ja, wenn wir uns ein bisschen uns auskennen in der Geografie, dann wissen wir, dass die Stadt Babylon, die historische Stadt Babylon, eigentlich nicht am Meer liegt. Das ist keine Hafenstadt. Ja, so interessant, dass das hier so gesagt wird. Was bedeutet das? Ich weiß auch nicht so recht. Ich habe meine Ideen, aber am besten schweige ich darüber, nicht um im Fettnäpfchen zu treten. Aber wie auch immer, diese drei Gruppen werden erwähnt und ich habe sie, diese drei verschiedenen Gruppen in einer Gruppe zusammengefasst als Weltmenschen. Und diese Weltmenschen sind natürlich traurig, dass die Hauptstadt der Sünde, Babylon, ja, die, und diese Menschen haben ja an ihrer moralischen Perversität, oder die Stadt Babylon hat der moralischen Perversität dieser Mächtigen gedient, ja, der Wohlstand ist durch diese Stadt diesen mächtigen Menschen und auch natürlich den Kaufleuten zuteil geworden, die ist nun am Untergehen und die Leute weinen. Ja, die weinen nicht unbedingt in erster Linie darüber, dass die Stadt als solches leidet, die Menschen da drin, sondern sie schauen auf sich selbst und sagen, oh, ja, wir haben einen großen Verlust, weil diese Stadt untergeht. Ja, all das, was sie uns zur Verfügung gestellt hat, der Reichtum, der Wohlstand und andere Dinge, die werde ich gar nicht erklären, hier sind manche Kinder unter uns, ja, sie werden trauern. Die werden trauern, weil diese Dinge für sie nicht mehr zugänglich sind. Und auf der anderen Seite haben wir dann natürlich auch die Himmelswelt. Und schaut einmal Vers 20, wer dort alles erwähnt wird. Zuerst einmal ist es die Himmelswelt, so wird das gesagt. Tatsächlich ist es eine gute Übersetzung. Und ich denke, mit sehr vielen anderen Bibellehren, dass hier die Engel Gottes gemeint sind. So, die Engel Gottes sollen auch sich darüber freuen, dass eben diese Stadt der Sünde nun das Gericht Gottes erlebt. Und wir können uns vorstellen, warum. Und dann wird gesagt als zweitens, und achtet mal, was bei euch steht. Die Heiligen. In vielen Übersetzungen wird gesagt, die heiligen Apostel. Und das ist, was ich hier gelesen habe in meiner Luther-Übersetzung. Es ist nicht ganz korrekt. Ja? Weil hier die Heiligen und die Apostel in dem griechischen Text getrennt werden. Und man kann das sehr deutlich sehen. So im Grunde müsste es übersetzt werden, die Heiligen und die Apostel. Das ist ein Unterschied zu sehen. Denn wenn wir lesen, die heiligen Apostel, wir denken sofort an wen? Zum Beispiel an die Jünger. Ja, also die Grundapostel, die dann in der Apostelgeschichte, die Jesus begleitet haben, die in der Apostelgeschichte gedient haben und darüber hinaus. Es ist nicht richtig übersetzt. Die Heiligen und dann wird gesagt, und die Apostel. Ja? Und in manchen Übersetzungen kommt das deutlich durch. Hast du deine Elberfelder dabei?
Die Heiligen
und die Apostel. Das ist die
Propheten.
Und die Propheten. Ja? So, sie werden voneinander unterschieden. Schaut mal. Im Neuen Testament oder in der Apostelgeschichte werden ja auch manche, die nicht zu den 12 Jüngern gehört haben, Apostel genannt. Naja, Apostel Paulus, er hat natürlich Jesus gesehen, als er Jesus begegnete auf dem Weg zu Damaskus. Aber zum Beispiel ist da noch der Barnabas, der ja auch als Apostel genannt wird, der Jesus in dieser Weise nicht gesehen hat wie die 12. Ja? Der nur mit Paulus unterwegs gewesen hat und gedient hat. Er war ein Gerufener. Ja? Und deshalb wird er ein Apostel genannt. Silas, genau dasselbe in der Apostelgeschichte. Er wird auch Apostel genannt, obwohl er nicht von diesen 12 Grundaposteln gewesen sind. So, die Rede hier in unserem Text ist von solchen, die in besonderer Weise gerufen worden sind, ja, für den Dienst am Reiche Gottes. Ja, das sind die Gesandten. Und ich denke, dass an dieser Stelle besonders die Gesandten der Trübsalszeit angesprochen werden. Ich werde das erklären, warum ich das meine. So, Himmelswelt, Heiligen, die Heiligen. Wer sind die Heiligen? Das sind die Gläubigen. Ja, die Frage ist natürlich sofort, naja, die Heiligen aller Zeiten oder was ist hier gemeint? Ich werde versuchen, deutlich zu machen, dass hier die Heiligen gemeint sind, die besonders in der Trübsalszeit zum Glauben gekommen sind. Aber dazu noch etwas später. Und dann auch die Propheten. Wenn wir Propheten hören, denken wir sofort an die alttestamentlichen Propheten. Schaut einmal, gab es in der ersten Gemeinde Propheten? Was sagt die Heilige Schrift? Ja. Ja. Nennt mir einen Namen.
Agabus.
Ja, ich dachte, jemand wird sagen, Eduard, ne? Er ist nicht kein Prophet. Ich bin kein Prophet, ich bin nicht mal ein Sohn von einem Propheten, aber Agabus, richtig. Und wir haben sogar Frauen, die Propheten waren, Prophetinnen waren. Ja, sehr interessant. So, was ich damit sagen will, worauf ich hinweisen will, ihr Lieben, die Trübsalzeit wird eine ganz andere Zeit sein, wie die Zeit, in der wir im Moment leben. Die Zeit der Gemeinde, die Gnadenzeit, in der wir uns jetzt befinden, ist außerordentlich, unvergleichbar zu dem, was im Alten Testament uns berichtet wird, ist unvergleichbar zu dem, was selbst in der Apostelgeschichte am Anfang geschehen ist, bis zum Kommen des Heiligen Geistes, als die Gemeinde dann doch entstanden ist. Die Trübsalzeit wird eine ganz andere Zeit sein, wie die Zeit, in der wir leben, gerade jetzt. Okay, Himmelswelt, Heiligen, Apostel und Propheten werden genannt. Das ist die, sage ich mal, die Gruppe der, ich habe sie genannt, Menschen des Reiches Gottes. Menschen des Reiches Gottes. Und die reagiert doch ganz anders auf das, was sie sieht, ja, wenn die Stadt doch im Gericht Gottes dann untergeht. Ja. Diese zwei Gruppen werden also genannt, die Weltmenschen und die Menschen des Reiches Gottes. Für die einen ist das ein großer Verlust, dass die Stadt untergeht im Gericht Gottes, für die anderen ist es ein Gewinn, sie freuen sich. Denn endlich, ja, wird die Ehre Gottes in dieser Weise auch wiederhergestellt durch dieses Gericht. Und hier erkennen wir die erste Lektion, ihr Lieben. Nachdenkend über das, was wir gemeinsam eben gehört haben. Ihr Lieben, der Reichsgottesmensch, Menschen, die zum Reich Gottes gehören, sind zwar Bürger dieser Zeit, dieser Welt, aber sie gehören nicht zu dieser Welt. Wir, wenn wir unser Leben Jesus anvertraut haben, wenn wir um die Vergebung unserer Sünden wissen, wir gehören nicht zu diesem Zeitlauf. Wir sind in diesem Zeitlauf, aber wir sind nicht von diesem Zeitlauf. Wir gehören zu einer anderen Welt. Unser wirkliches Zuhause ist was? Die Ewigkeit. Ist nicht die Zeitlichkeit. Und deshalb freuen wir uns als Reichsgottesmenschen über ganz andere, ich sag mal, Wahrheiten und Realitäten wie der Weltmensch. Oder sollten wir uns freuen? Und deshalb ist es auch so, dass wir über andere Dinge trauern als der Weltmensch. Ja, selbst wenn es um das Sterben eines lieben Menschen geht. Überlegt einmal. Der Weltmensch trauert. Ja, wir trauern auch, natürlich. Aber wir trauern nicht wie, was? Nicht wie die Welt. Wieso denn nicht? Ganz einfach, weil wir eine lebendige Hoffnung haben. Als Menschen des Reiches Gottes. 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Wir kennen diesen Vers sehr gut. Da steht geschrieben, wir wollen euch aber, ihr Brüder, nicht in Unwissenheit lassen, in Betreff der Entschlafenen, also die gestorben sind, die gestorbenen Heiligen, die heimgegangenen Heiligen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Da haben wir es. Ich habe schon diese Geschichte erzählt und diese Geschichte offenbart so ein bisschen die Hoffnungslosigkeit, die Perspektivenlosigkeit der Welt. Ich habe euch erzählt von einer Beerdigung im Westerwald, wo dann einer, der gestorben ist, gesagt hat, ich möchte, dass an meinem Grab das Lied gesungen wird, O du lieber Augustin. Kennt ihr das Lied? O du lieber Augustin, O du lieber Augustin. Alles ist hin. Stellt euch vor. Und dann geht's los, ja. Geld ist weg, das ist weg, Wein ist weg und alles ist hin. Der Weltmensch hat keine Hoffnung. Da ist nichts, wenn er gestorben ist. Alles ist hin. Deshalb weint er, ja, zum Beispiel, deshalb weint der Weltmensch, wenn man sein Besitztum wegnimmt. Oh ja. Das ist, wo er sein Leben dran hängt. Deshalb weint er, wenn man sein Vergnügen wegnimmt. Oh, ja. Bei den wiedergeborenen Christen ist das doch anders. Und wisst ihr, es ist eigentlich kein gutes Zeichen, dass manche Christen das nicht ausleben. Jemand stirbt, natürlich trauern wir. Es ist so. Wir trauern. Aber wenn wir untröstlich sind, für wer weiß wie lange, wenn wir so niedergeschmettert sind, dass uns das total in die Depression bringt und wir dann die Gemeinde verlassen und alle anderen beschuldigen, oh, der ist schuld, ja, und man sich nicht trösten lässt durch das Wort Gottes, das ist kein gutes Zeichen. Ihr Lieben, wenn das Zentrum unseres Lebens Besitztum ist oder eine andere Person und nicht Jesus Christus, das wird sich spätestens dann herauskristallisieren, wenn man uns diese Sachen, wenn man uns diese Person wegnimmt. So, was ist das Fundament unseres Lebens? Ist es Jesus Christus wirklich? Ich hoffe. Und das ist die erste Lektion, ja, die wir aus diesem Bericht dann auch lernen. Das Gericht Gottes ist sich am Vollziehen und die Reaktion der Menschen auf dasselbe Ereignis ist verschieden. Der Weltmensch reagiert doch anders wie ein Mensch des Reiches Gottes. Bevor wir zum zweiten Punkt übergehen, will ich uns auf das aufmerksam machen, was ich schon angesprochen habe, als wir gemeinsam den Text gelesen haben. Ja, diese Luxusartikel, die genannt werden. Das ist erstaunlich. Ich denke, 25 werden genannt, vielleicht mehr. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht gezählt. Interessanterweise ist es sehr, sehr ähnlich zu dem, was uns das Alte Testament berichtet. Ich glaube, wenn Tyrus gerichtet wird. Aber was immer. Ja, man kann da Parallelen sehen. Es ist interessant, dass diese Dinge dann doch so erwähnt werden. Und das sind alles materielle Dinge. So, wie wollen wir das vergeistlichen, was uns hier gesagt wird? So, von daher denke ich tatsächlich, dass hier die Stadt Babylon angesprochen wird, die einst existieren wird, ja, und die dann auch diese Dinge, diesen Reichtum haben wird und dieser Reichtum dann von jetzt auf gleich verschwinden wird. Aber wie auch immer. So, diese Luxusartikel werden genannt, wir lesen die, oh ja, wir können das ganz gut nachvollziehen, aber was ist es, wie ist es mit den Sklaven, ja, Leiber der Menschen, hier werden Sklaven gemeint und wie ist das mit den Seelen der Menschen, was ist das denn, ja? Nun, es ist gut, dass wir nicht in so einer Welt leben oder Umgebung leben, wo man Sklaven hat. Wir leben in Kanada, ich weiß nicht, habt ihr schon mal einem Sklaven, seid ihr schon einmal einem Sklaven begegnet? Ich noch nicht, auch nicht in Deutschland. Aber die Sache ist die, ihr Lieben, heute noch ist Menschenhandel, Sklaverei, ein sehr großes Geschäft. Ja? Man sagt, dass heute an die 40 Millionen Menschen in Sklaverei leben. Habt ihr das gewusst? 40 Millionen. Ich denke, Ukraine hat 45 Millionen Menschen. Ja? Es ist nicht zu fassen. Eins aus vier dieser Sklaven ist ein Kind. Drei Viertel, das heißt 71% dieser Sklaven, sind Frauen und Mädchen. Und man schätzt, dass die Sklaverei heute ein Geschäft ist. Und ich nenne diese Zahl, obwohl mir das... Ich kann mir das nicht vorstellen. Ja. US-Dollar 150 Milliarden US-Dollar bringen ein, jedes Jahr für Menschenhandel, Sklavenhandel. Heute. Und deshalb, denke ich, können wir schon wissend um diese Realität heute noch in unserer modernen Welt, dass es die Sklaverei heute noch gibt, interessanterweise in meisten Fällen in muslimischen Ländern, so viel wie ich gelesen habe. So, wir verstehen das, ja, dass in dieser Stadt der Sünde Babylon Menschen als Sklaven verkauft werden. Ja? Aber wie ist es mit den Seelen der Menschen? Das ist interessant. Nun ja, wir haben mit Sicherheit schon gehört, dass Menschen ihre Seelen verkaufen, heute noch verkaufen. Habt ihr davon gehört? um etwas Bestimmtes zu erreichen, um etwas Bestimmtes zu haben. Und man tut das so ein bisschen als, ah ja, ihr Lieben, das ist real. Das ist das, was manche Menschen tun. Sie verkaufen ihre Seele, um ein berühmter Schauspieler zu werden, um eine berühmte Sängerin zu werden. Es ist kein Märchen, es ist die Realität. So hat zum Beispiel vor einigen Jahren ein Schauspieler, als er den Oscar bekommen hat, wisst ihr, was ein Oscar ist? Das ist nicht mein Nachbar, das ist so eine Statue. Wofür die gut ist, weiß ich auch nicht. Vielleicht als, weiß nicht, jemanden zu schlagen oder ich weiß auch nicht, so ein Zeugs da. So, ich nenne den Namen nicht, ihr könnt, wenn es euch interessiert, ihr könnt es selber nachgucken. So, er hat diesen Oscar bekommen und wem hat er diesen Oscar gewidmet? Dem Satan. Ja? Ihr Lieben, das Okkulte in unserer Welt nimmt zu. Es ist gut, dass wir damit nichts zu tun haben. Ich will damit nichts zu tun haben, aber wir können diese Realität nicht verneinen. Und wenn wir uns ein bisschen interessieren, was in unserer Kultur geschieht, welche Filme gedreht werden, dann sehen wir doch ganz deutlich, ja, dass unsere Welt immer okkulter wird. So was sage ich. Ich sage nur so viel, dass diese Stadt der Sünde, Babylon, ja, ihr Lieben, diese Stadt wird so pervers sein, so furchtbar, so schlecht sein. Wir können uns das fast nicht vorstellen. Und wisst ihr, ich kann euch das ehrlich sagen, ich will mir das gar nicht vorstellen. Ich bin froh, dass ich in dieser Zeit weg bin, als ein Mensch Gottes. Das ist meine Hoffnung. Das ist mein Glaube. So, das Zweite, worauf ich uns im Text dann auch aufmerksam machen will, und das muss uns auffallen, und deshalb habe ich das beim Lesen immer wieder betont, ist die Schnelligkeit des Gerichtes Gottes über diese Stadt. Ja? Wisst ihr, wenn man einen Text studiert, das ist das, was ich gelernt habe zumindest, ist es sehr, sehr wichtig zu unterstreichen oder zu sehen, welche Worte werden immer und immer wieder gebraucht. Ja, und dann kann man schon wissen, aha, das ist also die Betonung in diesem Text. So, das Wort Stadt wird zum Beispiel in dem Text, den wir gelesen haben, 7-mal gebraucht. So, wir können davon ausgehen, dass die Betonung natürlich ist, der Leser soll verstehen, es geht hier um eine Stadt. Polis, Stadt. Polis ist ein griechisches Wort dafür. Aber das andere, was uns aufgefallen ist, ist die Betonung eben auf der einen Stunde. 3-mal wird gesagt, ja, zum Beispiel in Vers 10, denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Ausrufezeichen. Vers 17. Denn in einer Stunde ist verwüstet solcher Reichtum. Ausrufezeichen. Vers 19. Denn in einer Stunde ist sie verwüstet. So, was ist der Hinweis für uns als Leser? Der Hinweis ist der, dass die Zuschauer, die das Gericht Gottes über die Stadt Babylon kommen sehen, es nicht fassen können, dass diese gewaltige und herrliche und reiche Stadt in einer Stunde untergeht. Und wisst ihr, das ist auch eine sehr, sehr gute Lektion für uns. Überlegend, ja, diesen Hinweis in unserem Text, dass in einer Stunde dieser Luxus, dieser Reichtum, ja, vernichtet wird. Ihr Lieben, die Welt und das, was die Welt anbietet, ist vergänglich. Natürlich ist uns das bewusst. Ich hoffe, es ist uns das bewusst. Und es geht so schnell, dass man diese Dinge verliert. So schnell kann man gar nicht schauen. Ja? So, wofür hat man dann gearbeitet? Wofür hat man gespart? Wofür hat man sich gesorgt? Und plötzlich werden diese Dinge aus unserer Hand gerissen. Ja? Wenn man darüber nachdenkt, dann muss doch der Mensch, müssen wir besonders als Christen uns überlegen, naja, was sind die Prioritäten eigentlich in meinem Leben? Ja? Wofür spare ich? Wofür setze ich mich ein? Wofür sorge ich mich? Und jeder von uns hat das mit Sicherheit auch schon erlebt. Ja? Vor dem Krieg waren manche Familien gut dran gewesen. Ja? Ich rede vom Zweiten Weltkrieg. Dann kam der Krieg und am Ende war man froh, wenn man sein Leben noch hatte. Ja? Das, wofür man gearbeitet hat, die Knochen gebrochen hat und sich gesorgt hat, pup, auf einmal war es weg und man war auf der Flucht. Ich habe von einem Menschen, Mann gelesen. Ja, zum Beispiel, was wir in der Ukraine im Moment sehen. Die Hoffnung besteht für sie immer noch, dass wenn sie zurückkommen, sie es zurückkriegen. Aber wie war das für euch, für die Flüchtlinge, die aus Polen, aus der Ukraine weg seid? Ja? Ich habe von einem Mann gelesen, ist ein bisschen lustig, aber so lustig war es für ihn nicht gewesen. Er hat einen ganz teuren Hund gekauft. $5,000 hat er für den bezahlt. In 2 Tagen hat ihn jemand überfahren. Und die haben geweint. Ja, 5.000 Dollar ist eine ganze Menge. Aber die haben sich an dieses Hündchen gewöhnt. Aber so ist es. Mein bester Freund in Russland war ein Russe. Sein Name war Sascha. Ich habe in meinem ganzen Leben nicht so einen guten Freund gehabt. Wir sind auf derselben Straße aufgewachsen, wir sind zur selben Schule gegangen. Er war für mich wie ein Bruder, fast mehr wie ein Bruder. Ja, und dann sind wir ausgewandert nach Deutschland. Boom! Ja, neue Realität. Und als junger Kerl, wie gehst du damit um? Ja, da kam nicht nur das, ja, da kam ein Mann mit einem Koffer in seiner Hand, mit einer Tasche, mit einer Kappe, offiziell schauender Mann, und der sagt, das und das könnt ihr nicht mitnehmen nach Deutschland. So, wir haben gearbeitet, wir haben gespart. Das Schlimmste für uns war zum Beispiel, dass wir keine Fotografien mitnehmen konnten. Ja, so ein Teil unseres Lebens in Russland, weggewischt. Wir durften es nicht mitnehmen. Warum nicht? Zu dem Zeitpunkt hieß es, oh ja, das kann zu Spionagezwecken gebraucht werden, missbraucht werden. Ich meine, oh, die sehen uns als Familie, ja, aber wo ist das Spionage? Ja, uns wurden alles mit weggenommen. So, als junger Kerl, ich habe das beobachtet und habe gedacht, naja, wer garantiert mir denn, dass wenn ich in Deutschland bin, nicht das Gleiche passiert, dass jemand mit einer Tasche kommt, so offiziell aussehen, damit so eine Kappe und sagt, das gehört jetzt alles der Regierung. Ja, sieht zu, was ihr tut, was ihr macht. Das hat mir zum Nachdenken gegeben. Und deshalb habe ich mich auch nicht so sehr auf das Materielle fixiert, wie meine Freunde zum Beispiel. Meine Freunde sind Kirschen pflücken gegangen, sie sind Äpfel pflücken gegangen, Geld verdient, damit sie sich eine Stereoanlage kaufen. Ja, hat mich nicht interessiert. Ich saß da, ich habe lieber gelesen. Und dann haben sie sich ein VW Scirocco gekauft. Ja, zu dem Zeitpunkt war das ein gewaltiges Auto. Hat mich alles nicht interessiert. Und meine Mama hat mich gesehen, die hat gedacht, ach du mal, was ist los mit diesem Burschen? Der ist faul. Ich war nicht faul, ich hatte keine Perspektive. Ich wollte mich einmal nicht an diesen Dingen festhalten. Und dann dachte ich, naja, wenn ich dafür so arbeite, wer garantiert mir, dass nicht jemand kommt, mir das wegnimmt? Das wollte ich nicht. Und wisst ihr, das alles hat sich geändert. Mein Leben hat sich verändert, als ich die Wiedergeburt erlebt habe. Ja? Plötzlich hatte ich eine Perspektive. Und dann brauchte mich keiner mehr zu ermahnen, zum Beispiel in Missionswerken zu arbeiten. Ich wollte. So alles hat sich in meinem Leben seit der Wiedergeburt verändert. Und ich bin so dankbar dafür, so dankbar. Ihr Lieben, wir wissen, dass die Gegenwart, die Zeitlichkeit, in der wir leben, eben das ist, vergänglich. So, was ist es, woran wir uns festhalten? Ja? Ist es Jesus oder ist es unsere Bequemlichkeit, unser neues Auto, unser neues... Was ist es? Unser Konto? Was immer es auch ist, was uns festhält, ja, wir müssen, und das ist der Anfang überhaupt von all dem, von der Veränderung des Lebens, von der Veränderung der Perspektive. Wir müssen unser Leben Jesus weihen. Wir werden eine ganz andere Perspektive haben und dann hoffentlich hängen wir uns nicht an diese vergänglichen Dinge. Ja. Und was immer uns festhält, was immer uns bindet, ja, Wenn es nicht der Herr Jesus ist, an den wir uns gebunden haben, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Und dann ist es auch, dass wir uns nicht unbedingt darauf freuen, dass Jesus wiederkommt. Ich habe mit einem älteren Herrn gesprochen, ich sage nicht, wer das war, wo das war. Er war kurz vor seinen 90ern und sagt, oh, ich möchte nicht, dass Jesus wiederkommt. Ich dachte, was? Er sagt, ich möchte nicht, dass Jesus wiederkommt. Ich möchte noch das erleben, ich möchte erleben, dass meine Aktien noch steigen. Und ich dachte, wow, der geht sein ganzes Leben in die Gemeinde und hat das nicht begriffen, dass das Schönste in unserem Leben ist, nicht wenn unsere Aktien steigen, sondern wenn Jesus kommt für uns als Gemeinde. Naja, aber wie auch immer. Ich möchte eine Illustration erzählen. In der italienischen in der italienischen Stadt Mailand gibt es, so viel wie ich gelesen habe, 15 verschiedene Kirchen. 15. Und einer dieser Kathedralen ist besonders in der Weise, dass wenn man reingeht, ja, man die Möglichkeit hat, drei Tore zu wählen. Ja? Und über jedem dieser Tore ist dann eine Inschrift oder ja, etwas eingeritzt, was man dann liest, natürlich in Italienisch. Und der erste Torbogen, ich glaube, das war zur linken Seite, da ist eine sehr schön geschnitzte Rose, wird eine sehr schön geschnitzte Rose dargestellt. Und dann ist darunter geschrieben folgendes Wort. Es steht geschrieben, all das, was uns entzückt, ist nur für einen Moment da. Ja? Und das stimmt, das ist, was die Heilige Schrift sagt. Zur Rechten ist ein anderer Torbogen und diese Tür und an der Torbogen, da ist ein Kreuz eingeschnitzt. Und folgendes wird unter dem Kreuz, dann kann man lesen, alle unsere Probleme sind nur für einen Moment da. Und dann ist natürlich der Haupteingang der Kathedrale und da steht nur geschrieben, das ist nur wirklich wichtig, was ewig ist. Das ist nur wirklich wichtig, was ewig ist. Und ihr Lieben, wenn wir doch diese Wahrheit kennen, dann sollten wir uns nicht allzu sehr damit beschäftigen, diesen vergänglichen Freuden nachzujagen und uns zu sehr von den Problemen unseres Lebens gefangen halten. Wissend, dass das Ewige wirklich bedeutend ist, ja, dann werden wir uns nicht nach dem Unvergänglichen, sondern nach dem Ewigen ausstrecken. Jesus sagt, Matthäus 6, 33, Jesus sagt, trachtet aber zuerst, wonach? Nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Das ist, was Jesus sagt. Und ihr Lieben, wenn wir entrückt werden, ja, wenn wir entrückt werden, und ich hoffe, dass es heute Nachmittag geschieht, oder von mir aus gleich, was ist dann noch wirklich wichtig? Was ist dann noch wirklich wichtig? Und wisst ihr, bei der Entrückung werden alle Probleme meines Lebens gelöst sein. Ich werde kein Problem mehr haben. Das ist das, was ich begehre. Ja, dass Jesus kommt und uns wegnimmt. Aber ich glaube, die Spritpreise sind noch nicht so hoch, dass das, naja, was auch immer. So, wir kommen also zum dritten Punkt und ich sehe, die Zeit ist vorangerückt. Oder zum dritten Hinweis in unserem Text und das ist der Text zeigt uns, wie umfassend das Gericht Gottes ist, ja. Wie vollkommen das Gericht Gottes ist. So, neben dem Begriff eine Stunde ist noch ein anderes Wort, Begriff, immer wieder unterstrichen oder gebraucht. Es ist das Wort nicht mehr. Das und das wird nicht mehr in Babylon gefunden werden. Das und das wird nicht mehr in Babylon gefunden werden. 21 bis 23, wir können es nachlesen, ja? So, und die Bibellehrer sagen uns, dass hier die stärkste Verneinung der griechischen Sprache überhaupt gebraucht wird. Und das meint, dass diese Dinge mit Sicherheit, 100%igen Sicherheit in dieser Stadt Babylon nicht stattfinden werden, nicht gefunden werden. Warum nicht? Weil das Gericht Gottes umfassend ist. Ja? Und diese Hauptstadt der Sünde total untergehen wird im Gericht Gottes. Niemand wird sie mehr aufbauen. Und das ist das, was wir lernen auch aus dieser Beobachtung. Ja? Ihr Lieben, Gott kehrt Sünde nicht unter den Teppich. Er geht es frontal an. Und das ist es, was uns bewusst sein muss, ihr Lieben. Sünde ist eine sehr, sehr eklige, schlimme Angelegenheit. Gott geht die Sünde frontal an. Und das sehen wir besonders auch darin, dass er seinen Sohn Jesus Christus gibt, ja, damit die Sünde dieser Welt, ja, angegangen werden kann. Und nur so kann die angegangen werden mit Jesus Christus. So, das Gericht Gottes über die Sünde ist umfassend. Ja, wir sehen das. Ja. Der heilige Gott, der gerechte Gott, er muss jede Unheiligkeit, jede Ungerechtigkeit bestrafen. Und das bedeutet schlicht und einfach, ich möchte das auf unsere Ebene runterbringen, das, was wir lesen. Es bedeutet schlicht und einfach, dass jede Ungerechtigkeit, die auf dieser Erde passiert ist, dass jede Sünde, die auf dieser Erde passiert ist, es ist so viel, wir können es das nicht vorstellen, Gott ist anders wie wir. Er sieht das und er wird das zur Rechenschaft ziehen. Jeder Ehebruch, jede Lüge, jede Abtreibung, das wird Gott wird diesen Menschen zur Rechenschaft ziehen. Ja? Und wenn der Mensch nicht um die Vergebung seiner Sünde weiß, er ist schlimm dran, er hat keine gute Zukunft vor sich. Unser himmlischer Vater übersieht nichts, er übersieht nichts und er beschönigt auch nichts. Jede Sünde dieser Welt wird gerichtet. Und diejenigen, noch einmal, die nicht um die Vergebung ihrer Sünden wissen, die werden es nicht gut haben. Ob es nun der Stalin dieser Welt ist oder einfach ein Banker, ja, der Leute um ihr Erspartes bringt. Oder der Arzt, der eine Abtreibung tut, ohne sich dessen bewusst zu sein. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das ein Lebewesen ist, dass es ein Mensch ist. Ihr Lieben. Aber ich komme zurück auf die Menschen, die um die Vergebung ihrer Sünden wissen. Wir wissen genau. Wir wissen genau, wir haben es nicht verdient. Ja? Die Vergebung unserer Sünde ist deshalb, weil Jesus ans Kreuz auf Golgatha gegangen ist. Und deshalb kommen wir immer wieder zu Jesus. Deshalb wissen wir auch, dass bei diesem Herrn, dem einzigen Heiland, dem einzigen Messias, ja, die Vergebung zu haben ist. Und wie gut haben wir es? Haben wir denn nicht gesündigt? Oh, ich kann nicht von euch reden, aber ich kann von mir reden. Ja, wie der ältere Herr gesagt hat, oh, da ist so vieles, ja, das kann nicht vergeben werden. Schau, mein Leben, ja, da ist auch genug. Ja, ich bin nicht ein Stalin dieser Welt. Ich bin nicht ein Pol Pot dieser Welt oder wie die alle heißen, aber ich bin der Ed, sündiger Mensch, hab genug auf meinem Kerbholz und ich darf zu Jesus kommen. Wissend, dass wenn ich meine Sünde bekenne, er treu und gerecht ist, diese Sünde zu vergeben. Amen. Amen. Ich will mit uns beten, ihr Lieben. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass diese Realitäten, über die wir heute nachgedacht haben, gerade auch im Zusammenhang mit unserem Leben, im Zusammenhang der Sünde, im Zusammenhang des Heils, im Zusammenhang dessen, dass, was dein Wort uns offenbart als Realität, wir wissen ganz genau, was wir mit unserer Sünde zu tun haben. Wir müssen immer zu dir kommen, angerannt kommen und diese Sünde bekennen. Wissen, dass dein Blut, Herr Jesus Christus, uns reinwäscht von aller Sünde. Wie gut haben wir es bei dir. Welch ein Vorrecht ist es, zu dir zu gehören. Wir loben und preisen deinen heiligen Namen und wir beten heute darum, dass du uns die Gnade gibst, in die Welt hinauszugehen, in die Zeitlichkeit hinauszugehen und eben als solche Menschen, die um die Vergebung ihrer Sünden wissen, als solche Menschen, die zu dem Reich Gottes gehören, die ganz andere Perspektive haben für das, was wichtig ist, dass wir in dieser Welt leben, um solchen Menschen, die keine Hoffnung haben, einfach ein Hinweisschild zu sein auf dich, den wunderbaren Erlöser. Herr Jesus, Anbetung, Ehre und Lobpreis sei dir dargebracht. Unser ewiger Herr und Gott. Amen.